Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Herzlich willkommen. Heute gibt's was zu feiern. Wir haben hier auch heute Pyrotechnik, Windmaschine und, das ist ganz besonders hübsch, Peter heute in Glitzerrobe. Zur Feier des Tages.
Heute ist nämlich unsere 50. Folge von Tatort Krankenhaus.
Werde ich bekloppt.
Wenn Ärzte Fehler machen.
Und wir verstehen uns immer noch. Das ist ja überhaupt der Wahnsinn da dran, ne? Gut, wir sitzen heute schon ein bisschen weiter voneinander entfernt, aber es ist durchaus noch Zusammenhalt da. Wir haben noch Spaß.
Genau, und ich denke, das Jahr kriegen wir noch voll. Und wie schnell das gegangen ist, ne? Wir sind ja gestartet mit der Absicht alle 2 Wochen. Und dann war die Nachfrage doch so groß, dass wir uns entschieden haben, komm, wir machen das Ganze wöchentlich.
Ja, ihr seid schuld, muss man ganz klar auch mal so sagen. Ihr seid schuld, dass wir hier jede Woche einen Fall mitbringen müssen.
Ja, und auch dieser Fall heute ist wieder eine Woche vorher auf RTL Plus kostenlos zu hören und danach dann auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und wir starten heute wieder mal mit einer Hörermail, die doch spannend ist und auf einen der zurückliegenden Fälle Bezug nimmt. Und Tanina wird uns berichten, was Annalena aus Österreich geschrieben hat.
Ja, aus Kärnten haben wir Post bekommen von der Annalena. Und Stichwort ist tatsächlich nochmal der Katzenbiss. Unsere Folge über den Katzenbiss, wer sie nicht gehört hat, es kam auf jeden Fall ganz klar raus, dass das sehr, sehr, sehr gefährlich sein kann, von einer Katze gebissen zu werden. Und dass man in den meisten Fällen auch wirklich ganz schnell handeln sollte. Oft muss operiert werden, Antibiotika müssen verabreicht werden. Und da haben wir schon mal eine Mail bekommen von einer Arzthelferin, die einem Patienten doch extra nochmal angerufen hat und gesagt hat, bevor Sie zu uns in die Praxis kommen, gehen Sie am besten direkt in eine Klinik für Unfallchirurgie. Hat er auch gemacht und ist rechtzeitig behandelt worden. So, und Annalena schreibt uns jetzt, ihr Vater wurde von der Nachbarskatze gebissen. Er begab sich daraufhin zum Hausarzt. Dieser hat ihm, wie der Patientin in eurer Folge, Antibiotika und auch eine Salbe verschrieben. Ich habe das erst 24 Stunden später erfahren und die Hand meines Vaters gesehen. Sie war extrem gerötet und stark angeschwollen. Die Katze hatte auch gleich 2-mal zugebissen. Sie schreibt, ich musste meine Eltern regelrecht anschreien, um sie zu überzeugen, ins Krankenhaus zu fahren. Mein Vater konnte dort erfolgreich behandelt werden. Ihm wurde jedoch gesagt, dass er gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen ist. Ansonsten hätte er operiert werden müssen. Ein langwieriger Heilungsprozess mit ungewissem Ausgang wäre die Folge gewesen. Weiter schreibt sie, mir war bereits vor eurer Folge bekannt, dass Katzenbisse gefährlich sind. Mit der Antwort, dass er bereits beim Hausarzt war und Antibiotika nimmt, hätte ich mich ohne euren Podcast jedoch bestimmt zufrieden gegeben. Mein Vater ist beratungsresistent und ist nur wegen meiner sehr aufbrausenden Reaktion sowie wiederholten und sehr konkreten Verweisen auf die Situation in eurer Folge Katzenbiss ins Krankenhaus gefahren. Deshalb vielen Dank für euren Podcast. Ihr helft damit sicher vielen Menschen und bewahrt sie vor Fehlern oder schlimmen Folgen. Liebe Grüße aus Kärnten, Annalena. Wir machen jetzt nur noch Folgen, Peter, über Katzenbisse. Jetzt haben wir wirklich genau das erreicht, was wir erreichen wollen. Dass man mit gewissen Themen einfach sensibler auch umgeht. Das ist die eine Sache. Ansonsten lernen wir natürlich juristisch ganz, ganz viel.
Ja, das ist ja auch ein Ziel von uns oder von unserem Podcast, auch da Hilfestellungen zu geben. Und wenn wir nur einen einzigen vor einem Schaden bewahren können, durch das, was wir hier vortragen, dann haben wir doch schon was wirklich Phänomenales erreicht.
Und damit machen wir auch weiter. So, und jetzt machen wir mal einen ganz großen Themensalto und kommen von Katzenbissen zu Sex. Sex ist gesund, macht glücklich, verlängert das Leben. Um die vermeintlich schönste Nebensache der Welt ranken sich viele, viele Mythen. Aber sind die wahr? Und wie schlimm ist es denn eigentlich, keinen Sex mehr haben zu können? Fragen, die wir uns heute einfach mal stellen. Mit regelmäßigem Sex lassen sich verschiedene Beschwerden mildern. Das ist auf jeden Fall Fakt. Gleichzeitig kann sexuelle Aktivität das Risiko für bestimmte Erkrankungen verringern. Also Sex ist aus mehreren Gründen einfach gesund.
Da sprichst du was Wahres an. Also der Austausch von Körperflüssigkeiten, so will ich es mal formulieren, aktiviert nämlich unsere Abwehrzellen gegen mögliche Erreger der Partnerin oder des Partners und stärkt so unser Immunsystem. Nachteil, der damit verbunden ist, man kann sich auch mit einer sexuell übertragbaren Infektionskrankheit anstecken. Aber da gibt es ja Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Und sexuelle Aktivitäten fördern die Durchblutung des Körpers und dadurch wird dann das Herz-Kreislauf-System trainiert. Doch Achtung, bei älteren sexuell aktiven Männern steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also da auch Obacht geben. Zusätzlich reduziert Sex die Ausschüttung von Stresshormonen, wie beispielsweise Cortisol, was Stressfolgen mildert und auch zugleich dem Blutdruck zugutekommt.
Und gegen Schmerzen hilft Sex ja auch.
Ja, also es werden ja beim Sex Endorphine ausgeschüttet und die wirken bekanntermaßen schmerzlindernd und können beispielsweise Kopf- und Gelenkschmerzen deutlich reduzieren.
Also hat sich das Klischee erledigt, Schatz, heute nicht, ich habe Kopfschmerzen. Doch, das hilft.
Das lassen wir jetzt mal so
nicht,
im Raum stehen.
Kommst du nicht mehr mit weiter als Frau jetzt oder als Mann?
Nein, das, da gebe ich jetzt keinen Kommentar zu ab. Wozu ich aber was sage, ist Prostatakrebs. Also es gibt eine groß angelegte US-Studie, die zeigt, dass Männer mit häufigen Ejakulationen im Vergleich zu denjenigen mit einer geringeren Frequenz seltener die Diagnose Prostatakrebs erhalten.
Also viel Sex, viel gut. Ihr könnt das ja später mal testen. Jetzt wollen wir euch den Fall von Udo vorstellen. Udo ist 72 Jahre alt. Der arbeitet immer noch als selbstständiger Steuerberater, spielt noch ein bisschen Golf und fühlt sich soweit fit. Und das will er auch bleiben, denn er hat vor 2 Jahren noch eine deutlich jüngere Frau geheiratet, Magdalene. Die beiden haben noch ein aktives Sexleben. Udo ist froh und auch ein bisschen stolz darauf, dass er ohne blaue Pillen seinen Mann stehen kann. Aufgrund einer Vorsorgeuntersuchung ist er seit 9 Jahren in regelmäßiger Behandlung beim Urologen. Dann ist bei dieser Vorsorgeuntersuchung ja wahrscheinlich was festgestellt worden, sonst würde er ja nicht so regelmäßig zu seinem Urologen gehen.
Ja, es gibt einen Grund, und zwar leidet Udo unter einer sehr häufig bei Männern, gerade in seinem Alter, vorkommenden Erkrankung, nämlich einer sogenannten Prostatahyperplasie. Das ist eine gutartige Vergrößerung der Prostata durch Zunahme des Gewebes. Dagegen gibt es Medikamente, die auch Udo über den Zeitraum der letzten 9 Jahre dann von seinem Urologen verschrieben bekommen hat. Und zwar 5-Alpha-Reduktase-Hemmer. Mhm. Diese Hemmer bremsen das Wachstum der Prostata und können sogar bewirken, dass sie sich wieder verkleinert.
So, wenn wir jetzt gerade schon so in die Welt der Medizin eintauchen, da können wir auch noch nachlegen, bei den Kontrolluntersuchungen bei dem Urologen, um zu schauen, wie es der Prostata geht, wird der sogenannte PSA-Wert gemessen.
Ja, der PSA-Wert hat der ein oder andere sicherlich schon mal gehört, wir Männer hoffentlich noch häufiger. Das ist nämlich das prostataspezifische Antigen. Das prostataspezifische Antigen ist ein Enzym und das bewirkt, dass der Samen flüssiger wird und die Spermien beweglicher. Das ist so die Aufgabe dieses Enzyms, dieses Proteins auch. Und erhöhte Werte können beispielsweise für eine Karzinomerkrankung im Rahmen der Prostata sprechen, aber können auch durch harmlose Ursachen entstehen. Wichtig ist, den PSA-Wert unter Beachtung individueller Faktoren zu interpretieren, insbesondere des Alters. Also je älter man wird, umso höher ist immer der Referenzbereich, wo der PSA-Wert noch in der Norm liegt. Mhm. Dann muss man entsprechende zusätzliche Untersuchungen durchführen, wenn er erhöht ist. Und vor allem zur Verlaufskontrolle von Prostatakrebs ist der PSA-Wert wichtig. Allerdings, und das ist wichtig, dient er nicht allein zur sicheren Diagnose eines Tumors.
Fakt ist und auch wichtig für diesen Fall, dass Udos Urologe nach einer dieser regelmäßigen Untersuchungen eine MRT anordnet. Also scheint er ja doch vielleicht irgendwas zu vermuten, vermute ich jetzt mal, und will zumindest weiter abklären. Peter, genau muss es jetzt in diesem Fall heißen, eine multiparametrische MRT.
Genau, abgekürzt sagt man in der Medizin MP-MRT der Prostata. Und das ist eine spezielle Form der MRT-Untersuchung und durchaus ein wichtiger Baustein im Rahmen der Früherkennung und Diagnose von Prostatakrebs. Also da gibt es sehr detaillierte Aufnahmen und die können helfen, Tumore früher und auch genauer zu erkennen.
So, und diese Ergebnisse aus dem PMRT, die lassen sich in 5 Stufen einordnen. Das ist so ein spezielles Bewertungssystem. Das geht los bei Stufe 1, da ist ein Prostatakarzinom sehr unwahrscheinlich, bis hin zu Stufe 5, da ist das Prostatakarzinom sehr wahrscheinlich und Udo hat leider Stufe 5. Jetzt folgen eine Gewebeprobe, eine anschließende Biopsie und die bestätigt den Verdacht und damit das Prostatakarzinom. Und Udo hat auch noch das Pech, dass es sich auch noch um einen überdurchschnittlich aggressiven Zelltyp handelt. Kurze Zeit später wird er operiert, seine Prostata wird entfernt und die histologische Aufarbeitung liest sich dann so: organüberschreitendes Tumorwachstum mit Lymphknotenmetastasierung. Ja, und seitdem wird Udo jetzt mit allem, was der Krebsmedizin zur Verfügung steht, behandelt. Er bekommt Chemotherapie, Hormonentzugstherapie, es wird immer wieder untersucht. Also Udo kämpft gegen den Krebs. Das ist erstmal das Wichtigste. Was ihm aber zusätzlich und auch sehr zu schaffen macht, ist, dass er seine Potenz verloren hat. Bei der Entfernung der Prostata, Peter, wurde nämlich auch das umgebende Nervenfasergeflecht entfernt.
Genau, das ist wichtig für die Potenz, sprich die Gliedsteife. Also mit Einsatz von modernen mikrochirurgischen Methoden ist ein Halt dieses feinen Nervengeflechts meist möglich. Da muss der Operateur aber ganz genau am Rand der Prostata schneiden. Bei fortgeschrittenen Tumoren ist das eher sekundär, da geht schlichtweg die Heilung vor.
So, Peter, bevor wir jetzt zu den juristischen Details in diesem Fall kommen, denn Udo hat dich ja aufgesucht, weil er eben den Verdacht hat, dass es bei ihm einen Behandlungsfehler gab. Eine grundsätzliche Frage. Hier hat es eine außergerichtliche Einigung gegeben. Das heißt, du zusammen mit Udo auf der Patientenseite konntet euch mit dem Versicherer auf Behandlerseite einigen. Das ging auch ganz schnell, dass die Behandlerseite der Versicherer gesagt hat, jo, da zahlen wir. Ist das eigentlich immer schon so direkt ein Schuldeingeständnis? Kann man das so auslegen oder wäre das nicht richtig?
Also im juristischen Sinne ist das kein Schuldeingeständnis. Der Versicherer schreibt auch meistens dann, beziffern Sie doch bitte mal Ihre Ansprüche, die Sie sich vorstellen, aber unverbindlich, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht verlangen wir das von Ihnen. Also es wird quasi gerade nicht zugestanden, dass was falsch gemacht worden ist, aber trotzdem sollen wir mal beziffern. Natürlich beinhaltet das auch den Umstand, dass der Versicherer auch davon ausgeht, dass was falsch gelaufen ist. Er spricht es nur nicht explizit aus.
So, bevor wir jetzt über irgendwelche Summen sprechen und wie das Ganze ausgegangen ist, an welcher Stelle in Udos Fall habt ihr denn einen Behandlungsfehler oder mehrere Behandlungsfehler womöglich auch gesehen? Also ist der Krebs zu spät erkannt worden?
Ja, also es sind ja die PSA-Werte über den gesamten Zeitraum gemessen worden und der Urologe hat aber dem Ganzen keine Konsequenzen folgen lassen. Also es ist ja immer altersabhängig, wie hoch der Wert sein darf, der der Norm entspricht. Aber man sagt so, dass leicht erhöhte Werte von 4 bis 10 Nanogramm pro Milliliter gehen. Und diese können auf eine Prostataerkrankung hinweisen. In den allermeisten Fällen handelt es sich dabei um eine gutartige Vergrößerung der Prostata. Stark erhöhte Werte, und die hatten wir hier bei Udo auch, die liegen über 10 Nanogramm Milliliter und die erhöhen die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines Prostatakarzinoms deutlich. Und seine Werte waren hier weit über 10 und dennoch ist nichts unternommen worden über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und darum konnte sich der Tumor, der normalerweise eher langsam wächst, über einen langen Zeitraum doch entsprechend vergrößern. Das war dann wirklich leicht zu erkennen, ohne dass es eines Gutachtens bedarf, dass diese Werte völlig überhöht waren. Und es war für jeden eigentlich ersichtlich, da hätte was gemacht werden müssen. Und das ist unterlassen worden. Und darum hat auch der Haftpflichtversicherer diese Bereitschaft zum Eintritt in die Schadenregulierung angestoßen.
Also die PSA-Werte bei Udo sind im Laufe dieser Untersuchungen in den 9 Jahren beim Urologen halt stetig gestiegen. Also es waren hinterher schon wirklich extrem hohe Werte. Und wir erinnern uns ja auch, ab einem gewissen Zeitpunkt hat Udos Urologe ja auch diese MRT angeordnet. Also es muss doch schon darauf hindeuten, dass ihm ja diese hohen PSA-Werte durchaus bewusst gewesen sind.
Zumindest am Ende. Dann kam er nicht mehr umhin, doch noch was zu unternehmen. Aber da waren schon einige Jahre ins Land gegangen, okay, wo man hätte was machen können, aber es nicht getan hat. Und dann war es eigentlich schon zu spät. Und dann hat es die Verdachtsdiagnose, die vielleicht am Ende dann beim Arzt, beim Urologen bestanden hat, sich dann auch leider aus Udos Sicht bewahrheitet. Der Versicherer hat, wie gesagt, sich bereit erklärt zur außergerichtlichen Schadenregulierung, hat also keinen großen Widerstand geleistet. Und wir konnten uns auch relativ schnell auf eine Summe verständigen, die Udo und auch wir als adäquat angesehen haben. Das waren in dem Fall 30.000 Euro, die zur Abgeltung aller Schadensersatzansprüche gezahlt worden sind. Und damit war dieser Fall einer von nicht allzu vielen, die in sehr kurzer Zeit außergerichtlich abgeschlossen werden konnten.
Und also unkomplizierter Durchmarsch.
Ja, beim Skatspiel würde man sagen Durchmarsch. Mhm. Aber vielleicht noch 2, 3 Worte losgelöst von Udos Fall. Wenn ich jetzt nicht fehlinformiert bin, ist die bisherige Krebsvorsorge, die darin bestand, dass der Urologe oder ein anderer Arzt, der auch entsprechend ausgebildet und kompetent war, eine Tastuntersuchung, eine rektale Tastuntersuchung der Prostata vorgenommen hat. Das war so die übliche Krebsvorsorgeuntersuchung, auch laienhaft im Volksmund
die Hafenrundfahrt.
Die Hafenrundfahrt genannt. Du sprichst es richtig und gelassen aus. Und dass das jetzt geändert worden ist vor kurzem, dahingehend, dass der PSA-Wert bestimmt werden muss, dass das eigentlich das entsprechende Mittel der Wahl ist bei der Krebsvorsorgeuntersuchung. Mhm. Und wir wissen ja, das sagen wir immer wieder in verschiedenen Episoden, ne, je früher die Diagnose gestellt wird, kann die Behandlung beginnen und je höher sind dann auch die Heilungschancen und das Risiko für Metastasen ist geringer. Es wird in der Medizin aber auch gesagt, dass die Früherkennung auch Nachteile hat. Und zwar, es werden mitunter viele kleine Tumore entdeckt, die keinen Krankheitswert haben. Denn bei den meisten Männern wächst Prostatakrebs sehr langsam und bei vielen bereitet er zu Lebzeiten gar keine Probleme. Also Männer, bei denen ein solcher Krebs im Rahmen der Früherkennung entdeckt wird, werden unnötig, so sagen das einige Mediziner, den Belastungen und Nebenwirkungen von Diagnose und Behandlung ausgesetzt. Die Diagnose einer Erkrankung, die sich ohne Untersuchung nie bemerkbar gemacht hätte, die nennt man Überdiagnose. Mhm. Und ich weiß von einem Direktor einer Universitätsklinik im Ruhrgebiet, der sagt, es werden viel zu viele Operationen in dem Bereich verfrüht vorgenommen, Entfernung der gesamten Prostata, was gar nicht nötig ist. Also da streiten die Mediziner auch in diesem Bereich darum, was muss man machen? Ist man manchmal zu schnell mit der Hand am Skalpell oder ist es notwendig? Also da weiß ich, dass die Mediziner doch unterschiedliche Auffassungen vertreten, was bei Vorliegen eines Prostatakarzinoms unternommen werden sollte und muss.
Und die Thematik spricht ja auch wirklich viele Männer an. Also nach Angaben des Robert-Koch-Instituts muss einer von 9 Männern im Laufe seines Lebens damit rechnen, an Prostatakrebs zu erkranken. Den Grund für diese Häufigkeit sehen Experten ja unter anderem in der mittlerweile relativ hohen Lebenserwartung in Deutschland. Ich habe noch eine Frage. Unsere Folge heißt ja Impotent. Ist natürlich völlig klar, dass Udo in erster Linie gegen den Krebs ankämpft, ums Überleben kämpft. Aber er ist, wie gesagt, für ihn war Sex halt sehr, sehr wichtig, sein Sexleben, was eben jetzt in der Form nicht mehr funktioniert, wie er sich das vorstellt, weil er eben impotent ist. Ist das auch mit, also spielt das auch mit in eine Entschädigung rein? Oder ist das jetzt nun mal, weil der Krebs ging vor, man musste das alles so weit entfernen? Oder ist das auch was, was man zur Klage bringen kann?
Die Folge des Krebses war die Operation. Und im Rahmen der Operation ist es zur Impotenz gekommen. Also natürlich.
Hat das denn auch einen Prozentsatz ausgemacht in der Waagschale?
Ja, natürlich. Wenn die Untersuchungen früher durchgeführt worden wären, wie es angezeigt gewesen wäre, dann wäre die Operation vielleicht gar nicht erforderlich gewesen oder zumindest nicht in diesem Umfang. Und dann wäre möglicherweise Udo seine Impotenz erspart geblieben. Und darum ist das auch ein Faktor, der bei der Bemessung des Schmerzensgeldes selbstverständlich eine Rolle spielt. Und zum Abschluss vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Ein erhöhter PSA-Wert kann auf Prostatakrebs hindeuten, kann aber genauso gut auf viele andere Ursachen hinweisen. Denn wenn die Prostata verändert oder das Gewebe gereizt wird, gelangt automatisch mehr PSA ins Blut. Der PSA-Wert kann zum Beispiel erhöht sein bei einer Entzündung, Prostataitis, kennt der ein oder andere, bei der angesprochenen gutartigen Vergrößerung der Prostata, unter der sehr viele Männer ab einem gewissen Alter leiden, so auch Udo zumindest zunächst. Auch eine Harnwegsentzündung kann zu einem erhöhten PSA-Wert führen. Und nach einem Samenerguss ist auch der PSA-Wert erhöht. Also, wenn der einmal ärztlicherseits als erhöht festgestellt worden ist, nicht sofort in Panik verfallen, das weiter abklären lassen. Es muss kein Krebs sein, es kann irgendeine andere Ursache haben. Also dann weitere Kontrolle über sich ergehen lassen und hoffen, dass es sich nicht um eine Krebserkrankung handelt. Und es muss auch nicht so sein.
Also normalerweise halte ich mich mit Appellen zurück, aber in dem Fall würde ich wirklich auch sagen, Männer, geht zur Vorsorgeuntersuchung, absolut wichtig. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, uns gelauscht habt und das war unser 50. Fall, tatsächlich schon bei Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Wir erwarten euch auf jeden Fall nächste Woche auch zu Fall Nummer 51.
Und auch Folge 51, wie immer, eine Woche vorher auf RTL Plus. Kostenfrei und die Woche danach auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts zu finden gibt.
Und unsere Plattform, auf der wir sehr gerne mit euch kommunizieren, ist natürlich auch unsere Instagram-Seite. Da gerne mal vorbeischauen, Tatort Krankenhaus. Followt uns gerne und halten wir euch da permanent auf dem Laufenden, was es Neues bei uns gibt.
Und damit verabschieden wir uns aus der Jubiläumsfolge und sagen zusammen Tschüssi!
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.